ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Kurt Richter, Schiffsführer auf den Haddack-Fähren im Hamburger Hafen, verabschiedet sich in den Ruhestand nach 50 Jahren. An der Technischen Universität tüfteln Schiffbaustudentinnen und Studenten an Renntretbooten. Und eine international besetzte Expedition macht sich auf, um mit einem neuen Schiff die Polarregion in der Arktis zu erforschen. Darum und um noch viel mehr geht es heute im Hafenreport mit unterschiedlichen maritimen Themen. Dies ist Ausgabe 3743 des Hamburger Hafenkonzertes. Ich bin Petra Volkwarzen. Moin.
Sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Landgang darf kein Luxus sein. Aber Seeleute haben einfach zu wenig Landgang. Zu diesem Schluss kommt die jüngste Studie der Deutschen Seemannsmission, die jetzt vorgelegt wurde. Anja Grigoleit aus dem Hafenkonzert-Team, du hast dir die Untersuchung genau angeschaut. Kommen Seeleute denn überhaupt mal dazu, im Hafen von Bord zu gehen?
Grundsätzlich ja. Die Frage ist eben nur, wie oft und wie lange. 89% der Befragten sagten, ja, Landgang geht, aber eben oft nur sehr eingeschränkt. Wenn man überhaupt von Bord kommt, dann nur für eine Zeit zwischen 1 und 4 Stunden. Und diese Zeit geht dann meist weg für lange Wegstrecken, Sicherheitskontrollen oder ganz notwendige Besorgungen.
Und was sind denn die Gründe dafür, dass Seeleute keinen Landgang bekommen?
In erster Linie werden die Arbeitsbelastung und Behördenvorgänge genannt. Aber jeder Fünfte sagt auch, der Kapitän lässt einen nicht oder die Reederei eben auch nicht. Die sagen einfach, jetzt ist Landgang in diesem Hafen leider nicht drin. Und ein paar wenige sagen auch, Landgang geht diesmal nicht, weil wir Crewwechsel haben. Aber wie gesagt, der weit überwiegende Teil der Befragten kann von Bord.
Wo und wer wurde denn überhaupt befragt für diese Studie?
Rund 1200 Seeleute an 16 Standorten, hauptsächlich in Europa, und befragt wurde im vergangenen März. Hamburg, Bremerhaven waren natürlich dabei, aber auch Amsterdam, Antwerpen, New York, Panama und Santos in Brasilien. Die große Mehrheit der Seeleute fuhr zum Zeitpunkt der Befragung auf Containerschiffen, aber auch auf Tankern und Kreuzfahrtschiffen. Also eigentlich die ganze Bandbreite, die da so unterwegs ist. Die meisten waren so zwischen 1 und 3 Monaten beziehungsweise zwischen 3 und 6 Monaten bereits an Bord. Aber es gab auch ein paar, die schon seit über 11 Monaten unterwegs waren.
Lange Zeit. Und was sagen die Seeleute, was sie machen, wenn sie mal Landgang haben?
Ja, am häufigsten wurde Shopping genannt, gefolgt vom Besuch eines Seemannsclubs sowie tatsächlich Sightseeing. Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen aber auch, dass Landgänge für viele Seeleute eben nicht nur der Erholung dienen, sondern eben auch eine wichtige Möglichkeit darstellen, eben diese alltäglichen Besorgungen zu erledigen. Souvenirs für Freunde und Familie zu besorgen, soziale Kontakte auch außerhalb des Schiffes zu pflegen und überhaupt mal so ein bisschen Abstand vom Arbeitsplatz zu bekommen.
Also richtig längere Erholungsphasen gibt es für die Seeleute, wenn sie mit dem Schiff unterwegs sind, nicht.
Ja, Unterschiede zeigen sich je nach Schiffstyp, Rang oder Bordzeit. Also einfache Crewmitglieder und Seeleute mit längerer Bordzeit berichten häufiger von sehr kurzen oder gar keinen Landgängen. Also der Kapitän kann dann vielleicht schon ein bisschen länger oder die Offiziere als, ich sag mal, die einfachen Matrosen. Das kann natürlich, und das spricht die Studie auch an, zu Problemen mit der Gesundheit und der Konzentration und letztendlich dann natürlich auch mit der Arbeitssicherheit geben. Matthias Ristau von der Deutschen Seemannsmission weist dann auch darauf hin, dass Landgang wichtig ist für die psychische, physische und seelische Gesundheit. Mal einen, wenn auch kurzen Tapetenwechsel zu haben, das könnte schon helfen. Denn natürlich Heimweh, Isolation von Familie und Freunden, das hinterlässt neben der Erschöpfung durch die Arbeit natürlich auch Spuren.
Aber ist dann an diesen Problemen für die Seeleute überhaupt was zu ändern? Da ist der Druck des weltweiten Handels, der Druck, immer effizienter und schneller im Hafen sein zu müssen. Also macht das alles nicht einen Landgang bzw. einen besseren Landgang fast unmöglich?
Na klar, also vieles liegt ja gar nicht in der Hand der Mannschaften oder auch gar nicht in der Hand der Reedereien. Kurze Liegezeiten, hohe Arbeitsbelastung. Aber natürlich wurde in der Studie auch genau das gefragt. Wo könnte man was verbessern? Wo könnte es irgendwie schöner laufen? Am häufigsten wurde dann gesagt, Verbesserung beim Transport und beim Shuttle vom Schiff weg. Also das Problem kennt man ja, Sicherheitsvorgaben in den Häfen, Maßnahmen zur Kriminalitäts- und Schmuggelbekämpfung sowie einfach ganz große Distanzen. Das kennen wir auch hier in Hamburg. Innerhalb dieser Hafenanlagen, die erschweren eben einfach den Zugang zum Landgang. Also es ist nicht mehr so, dass sie an den Landungsbrücken anliegen und dann ruckzuck irgendwie in der Stadt sind. Aber gerade Hamburg und Bremerhaven zeigen zum Beispiel auch, wie es gehen kann. Dafür sind natürlich auch immer wieder Gespräche zwischen Behörden, Terminals, Reedereien und sowas nötig. Und eben diese Shuttle-Angebote, wie sie hier ja auch die Seemannsmission hat. Die Seeleute brauchen auch einfach hinreichend Hinweise schon an Bord für die Angebote, wie zum Beispiel diese Seemannsclubs. Und dann dort auch die richtige Versorgung, die richtigen Angebote, wie zum Beispiel Telefonmöglichkeiten nach Hause oder auch einfach mal mit anderen Menschen zu reden oder ein bisschen Sport zu treiben. Alles kann man zum Beispiel beim Duckdiven machen.
Eine neue Studie der Deutschen Seemannsmission zum Thema Landgang bei Seeleuten. Danke, Anja. Sie sehen aus wie halbierte Ruderboote, haben Fahrradpedale für zwei Personen und gegenüberliegende Carbonsitze. Und sie flitzen mit bis zu 12 Knoten oder rund 20 Stundenkilometern übers Wasser. Das sind die Renntretboote der Schiffbaustudenten und Studentinnen aus Harburg. Denn an der Technischen Universität Hamburg gibt es schon seit Jahrzehnten ein ständig nachwachsendes Team von Tretboot-Spezialisten. 6 Boote haben sie in der Werft und tüfteln an immer neuen Optimierungen, um dann bei einer Regatta der internationalen Konkurrenz möglichst das Heck zu zeigen. Jenny Witt hat mal in Harburg vorbeigeguckt.
Die läuft momentan noch schön flüssig. Also
Nicolas Göbel, jetzt im 6. Semester Schiffbau, lehnt sich tief in den Rumpf des Tretboots Imperator und dreht an der Kurbel. Schon vor Beginn seines Studiums hatte er Videos von den Tretbooten in den sozialen Medien gesehen. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Und da fand ich natürlich eines unserer Boote Imperator sehr schön und habe da halt schon als Erste dann mitgeholfen. Und nach der ersten großen Regatta, wo ich da mitgeholfen habe, bin ich dann auch schon Verantwortlicher von dem Boot geworden.
Impi, wie er es liebevoll nennt, ist ein graues, schnittiges Boot. Es hat einen roten Bugwulst, eine Nase sowie große Containerschiffe. Aber da ist schon Schluss mit den Gemeinsamkeiten. Und auch mit den üblichen Tretbooten hat diese 6 Meter lange Rennmaschine rein gar nichts gemein. Abgesehen vom Pedalantrieb. Impi hat davon gleich einen Doppelsatz für 4 starke Beine.
Also wirklich eine Person, die da drin sitzt und die andere Person sitzt im Endeffekt der Person gegenüber. Und gebaut sind die Dinger aus Kohlefaser,
erklärt Masterstudent Florian Hocke. Die Boote sind so breit wie ein modernes Ruderboot, aber ihr Heck ist quasi abgeschnitten. Beim Bau der Boote setzen die Studis natürlich ihr geballtes Schiffbauwissen ein, sagt Nicolas.
Die Boote selbst entstehen durch Bachelor- und Masterarbeiten und da wird halt auch wirklich darauf Wert gelegt, dass so wenig Widerstand wie möglich erzeugt wird.
Unter dem Rumpf ist der Propeller, wo die Pedalkraft ankommt. Auch bei 12 Knoten Geschwindigkeit blickt der Fahrer oder die Fahrerin nach hinten übers Heck, als ob er oder sie rückwärts Fahrrad fahren würde.
Dadurch, dass in den meisten Disziplinen die Boote ja sowieso geradeaus fahren, reicht es dann, wenn eine Person nach vorne rausgucken kann. Und das ist dann auch meistens die Person, die die Lenkung in der Hand hat.
Das ist ein Seilzug, der innen einmal ums gesamte Boot läuft. Ein Zug nach rechts oder links bringt eine Kursänderung. Immer mit Feingefühl, sagt Nicolas. Auch wenn die Boote einigermaßen stabil und kippsicher sein sollten. Seit Jahrzehnten sind die Rumpfformen immer wieder verbessert worden, erklärt Florian. Denn so lange gibt es schon die Tretboot-Tradition.
Die Hauptidee war, dass man eben das Ganze, was man halt im Schiffbaustudium so in der Theorie lernt, sich dann auch mal ein bisschen praktisch austoben kann. In etwas kleinerem Format, natürlich jetzt wie ein großes Schiff.
Auf den Prüfstand kommt das Ganze dann jährlich bei der internationalen Waterbike-Regatta in Rostock. Vom Slalom bis zum Langstreckenrennen ist alles dabei. Auch die Beschleunigung wird getestet oder wie gut das Team einen Pfahl schleppen kann. Die Regeln sind einfach. Menschlicher Antrieb, vorwiegend aus den Beinen. 2 Fahrerinnen oder Fahrer. 6 Meter Maximallänge und das Boot darf nicht breiter sein, als es lang ist. Um die Nase vorn zu haben, lassen sich die Teams Hermes raffinierte Lösungen einfallen, sagt Florian. Zum Beispiel das polnische Boot Direktor.
Die haben da so einen Pottantrieb, das kann man sich ein bisschen vorstellen, das ist wie bei den großen Kreuzfahrtschiffen, dass der Propeller hinten nicht einfach fest auf einer Welle sitzt, sondern der sitzt auf so einer Gondel unterm Wasser. Und diese Gondel, die kann sich dann halt um 360 Grad drehen. Und damit haben die zum Beispiel bei so Disziplinen wie beim Forward Stop Backwards einen riesen Vorteil, weil die fahren dann einfach Vollgas nach vorne, drehen einfach diese Gondel einmal um 180 Grad und zack, zischt das Ding sofort nach hinten los.
Davon lässt sich Team TU Hamburg aber nicht beeindrucken, erklärt Nikolas. Frei nach dem Motto, den Propeller drehen kann jeder. Wir drehen das gesamte Heck.
Bei der Rückwärtsdisziplin kann man das Heck dann einmal um 180 Grad rotieren. Also man kann es kopfüberstellen, nur das Heckteil, nicht das gesamte Boot. Und dann hat man da sozusagen eine angespitzte Fläche und dann kann man natürlich besser rückwärts durch Wasser fahren.
Wenn es mit den Berechnungen mal zu kompliziert wird, dann helfen auch die Professoren mit ihren Rechenprogrammen oder mit Rat und Tat. Der Teamsponsor, ein bekanntes Antriebstechnikunternehmen, hilft beim Ausrüsten der Boote. Und dass die Studis dann während der Rostocker Regatta nicht im Hörsaal sind, ist auch kein Problem. Dieses Jahr waren sie sogar ein bisschen länger unterwegs, denn
wir haben tatsächlich eine Wasseranreise gemacht. Und dann sind wir die zwei Tage vor der IWR über den Elbe-Lübeck-Kanal gefahren und sind einmal von Lauenburg durch die Schleusen und alles Mögliche, den ganzen Kanal hoch bis Lübeck und am Ende halt einmal um Lübeck rum, weil es muss ja auch schön sein, ne?
Platz für Proviant haben wir auch. Also wir können Kästen Limo und Kasten Bier können wir auch ins Boot stellen. Das ist gar kein Problem.
Für Florian, Nikolas und den Rest des Teams geht es bei den Tretbooten zwar vorwiegend um den Spaß, aber auch ums Lernen nebenbei.
Bestimmt nimmt man irgendwas mit. Wann arbeitet man wirklich mal an so einem Sammelgetriebe, was man selbst gebaut hat und selbst entworfen hat. Und das einfach mal gemacht zu haben und dann da auch Fähigkeiten gelernt zu haben und auch überhaupt so die Fähigkeit zu schrauben oder wie legt man Carbon oder sonst irgendwas. Ob man das nachher im Berufsleben braucht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für die Freizeit ist das ja schon mal ganz gut.
Und das Schiffbaustudium selbst finden sie beide großartig. Danach stehen einem dann viele Wege offen, meint Nikolas.
Das Schöne an Schiffbau ist, es ist eine unfassbar breit gefächerte Branche. Es gibt so viele Bereiche, in denen man arbeiten kann. Das ist ein super Studiengang, der hat sehr viel Zukunftspotenzial, macht sehr viel Spaß. Und wir sind wie eine kleine Familie. Da kann jeder auch sehr gerne bei den Booten mithelfen. Also kommt gerne Schiffbau studieren.
Jenny Witt über die Renntretboote an der Technischen Universität Hamburg. Sommer in Hamburg, das heißt, es sind jede Menge Touristen in der Stadt, für die es hier vieles zu entdecken gibt, das es bei ihnen zu Hause nicht gibt. Den Hafen, die Containerterminals und eine schwimmende Kirche. Die Flussschifferkirche an der Hohen Brücke hat die Ferienzeit zum Anlass genommen, ihre Öffnungszeiten zu erweitern und obendrein ein Sommerprogramm anzubieten. Dazu lädt die große Terrasse auf dem Wasser bei schönem Wetter zum Kaffeetrinken ein. Finanziert werden die Angebote mit freiem Eintritt durch Spenden. Aber das reicht nicht immer. Jedenfalls nicht für die einzig feste Stelle des Diakons auf dem Schiff. Doch da gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Kerry Rügemer hat sich auf der Flussschifferkirche umgesehen.
Der Ponton auf dem Weg zur Flussschifferkirche wackelt mächtig. Kleine Wellen züngeln an den festgemachten Barkassen. Echtes Hamburger Schiedwetter, aber die Kirche hat ihre Pforten trotzdem geöffnet. Die ersten Gäste sind auch schon da und gucken sich die Kirche an.
Wir kommen nach Dänemark. Wir haben kurz angeguckt, wir kennen es nicht. Also das ist das erste Mal, dass wir sowas sehen.
Es ist schön, ich habe nie eine Schiffkirche früher gesehen, niemals. So, es ist schön und auch für die Seeleute hinum in die Hafen.
Diakon Marc Möller blickt zum wolkenverhangenen Himmel. Zum Glück lugt gen Westen schon wieder ein Fetzen Blau hervor. Extra für die Ferienzeit haben er und die rund 40 Ehrenamtlichen hier die Öffnungszeiten deutlich erweitert. Und es wird ein Sommerprogramm geboten.
Sprechen Sie Hamburgisch, zum Beispiel so einen kleinen Kurs zu machen. Oder hier auf dem Ponton, der vor der Kirche ist, noch Musik zu lauschen. Dann haben wir die Möglichkeit, natürlich, dass man auch unsere Mitarbeitenden anspricht, um sich Tipps zu holen, wo man vielleicht in Hamburg noch hingehen kann. Also es gibt ein ganz breite, gefächertes Angebot.
Offenes Singen, Sommerabende mit Kaltgetränken und natürlich auch die Besichtigung der schwimmenden Kirche. Unter Deck steht Ilse Christiansen für Fragen der Besucherinnen und Besucher bereit und auch für manchmal besondere Wünsche.
Zum Beispiel kommen manchmal Familien und wenn da so 10-12-Jährige dabei sind, dann fragen die, ob die die Kombüse mal sehen könnten. Und das hatte ich kürzlich und da kam ein Mädchen und sagte, oh, ist das schön. Die Tischdecke, die sieht man bei den Pfefferkörnern immer. Und das finde ich so toll, dass ich das jetzt mal im Original sehen kann.
Denn manche Folgen der beliebten Pfefferkörner-Serie wurden hier schon gedreht. Und auch Jan Fedder war hier öfters zu Dreharbeiten an Bord. Ein Besuch ist immer lohnenswert und alle Angebote sind umsonst. Spenden sind aber sehr willkommen, denn die Finanzierung läuft hauptsächlich darüber. Zum Glück ist jetzt die Stelle von Marc Möller, die eigentlich nur bis Ende dieses Monats finanziell gesichert war, für die kommenden 3 Jahre verlängert. Dank des Kirchenkreises Ost.
Wir haben ein 3-Jahres-Projekt miteinander vereinbart, das kurz nach dem Kirchentag in Hamburg 2029 endet. Das war doch ein sehr schwieriger und langer Prozess, aber ich bin froh.
Kerry Rügemer über das Sommerprogramm und über Zukunftsperspektiven auf der Flussschifferkirche. Der niederländische Dreimastschoner Swansborg segelt jetzt im Sommer mit Gästen auf der Ostsee. Gerade aber wurde das Schiff auch zur Bühne. Die Flut heißt das Musical, für das 30 junge Darstellerinnen und Darsteller seit Anfang des Jahres unter anderem in Hamburg geprobt haben und das sie nun in 8 verschiedenen Häfen entlang der Ostseeküste aufgeführt haben. Das Besondere für die jungen Leute zwischen 15 und 26 war das Segelschiff während der Tour gleichzeitig auch ihr schwimmendes Zuhause. Das Stück, inszeniert von dem Hamburger Regisseur Ron Zimmering, erzählt die biblische Geschichte der Arche Noah und der Sintflut neu, schlägt den Bogen zu aktuellen Themen wie Klimawandel oder dem steigenden Meeresspiegel. Und das mit Musik unter anderem von Udo Lindenberg oder Nina Tschuber. Das Ganze ist ein Projekt der Nordkirche. Thorsten Phillips war bei einer der Aufführungen im Yachthafen von Lübeck dabei.
Ich hab Hunger, also nimm ich mir alles vom Buffet, will ein Haus im meine Mama an der Küste von Catania, zum Frühstück Cannabis und der Whiteberry Lily. Baue das Schiff sogleich, versieh es mit einem Dach.
Sie singen auf einem Dreimaster, gemeinsam im Chor. Und sie haben mehr als 25 Choreografien einstudiert. Die Jugendlichen der jungen Nordkirche. Eine von ihnen ist Lilith Dieringer aus Hamburg-Ochsenzoll.
Ich mache tatsächlich alle Disziplinen super gerne, also sowohl Tanzen, Singen, Schauspielern als auch Artistik. Also ich bin auch als Luftartistin mit dabei. Und die größte Herausforderung, würde ich sagen, ist, alles immer wieder so anzupassen, dass es zu den Lokalitäten passt. Wenn wir ein bisschen tiefer liegen, wenn das Schiff andersrum gedreht ist, also wirklich alles auf das Schiff zu übertragen.
20 Jugendliche stehen an Deck im Lübecker Yachthafen und tanzen zur Musik. Sie tragen rote Mützen, rote Rettungswesten und wechseln zwischen Chorgesang und Solo. Die Gesangslehrerin Lilith Dieringer ist froh, dass sie bei dem Projekt dabei sein kann.
Am meisten Spaß hat mir wirklich die Gemeinschaft gemacht an super tollen, interessanten Menschen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben und diese Vielseitigkeit. Also ich glaube, ich habe noch nie in einem Stück Saxophon gespielt und getanzt und gesungen und Luftartistik gemacht und geschauspielert. Also wirklich alles an Kombinationen, die es möglich machen.
Die musikalische Leiterin Annalena Marcinke tanzt quasi im Publikum mit.
Also ich bin dazu da, auch die Spannung zu halten und die Einsätze zu geben. Und ja, man geht natürlich mit dem vollen Herzen mit und trägt das Ganze. Auch von hier hinten, ja.
Aber nicht nur die Auftritte begeistern die Jugendlichen, auch das Segeln.
Gesegelt bin ich vorher tatsächlich noch nie. Es ist Premiere für mich zu segeln und das war super spannend. Ich glaube, ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt während der Zeit und ganz viele tolle Wellen und Wind und Abenteuer miterlebt.
Cheforganisator und Leiter des Projektes Christoph Bauch spricht von einer gelungenen Mission, denn mit diesem Musical in den Häfen geht die Kirche auf junge Menschen zu und spricht sie mit aktuellen Themen an.
Ja, also wir erzählen ja mit dem Musical die Geschichte von Arche Noah. Die ist, glaube ich, fast jedem bekannt. Und das ist ja eine Geschichte, wo es um Flut und Meer und Schiff geht. Und wir wollen den Leuten die Erfahrung mal bringen, wie ist es denn, mit einem Schiff unterwegs zu sein? Wie ist es, auf dem Wasser unterwegs zu sein? Und wir haben ja gerade selbst vor 3 Jahren hier in Schleswig Schleswig-Holstein die große Flut gehabt, wo viele, viele Schiffe untergegangen sind, Häuser überflutet wurden. Wir merken, dass der Klimawandel uns betrifft und wir wollen mit jungen Leuten aktiv werden und was dagegen tun.
Und das Musical kommt bei dem Publikum größtenteils gut an.
Es war total inspirierend. Ich fand es gut, wie Sie das, die Worte der Bibel mit dem heutigen total gut kombiniert haben.
Unglaublich überraschend eigentlich, weil diese Zeitsprünge zwischen dem Geschehen damals und dem, was heute stattfindet und was wir erleben, so gut verknüpft waren, dass man diese Zeitsprünge wirklich ganz gut bewältigen konnte, gedanklich, und sehr viel Anregung rausnehmen konnte.
Ja, waren tolle Melodien, ein herrliches Ambiente hier bei Sonnenschein. Die Sonne ging vor uns unter und ja, so viel Spielfreude und so viel Ausstrahlung, das tat richtig gut.
Ja, ich fand auch diese Bewegungen ganz toll. Die haben ganz viel eingeübt in ihrer Musik und in ihrem, sie haben ja ganz viel mit Bewegung auch gezeigt. Und das hat mich auch ja, sehr erfreut irgendwie. Das hat das ganz lebendig gemacht.
Unter den Zuhörerinnen auch Kirsten Fers, die Bischöfin der Nordkirche für Hamburg und Lübeck und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Ich bin extrem beeindruckt, was die jungen Menschen an Gaben haben und vor allem, dass sie eine Leidenschaft haben für das Thema. Und das, was mich besonders beeindruckt hat, war die Gemeinschaftsleistung. Jede und jeder hat seins oder ihrs eingebracht und damit das Thema stark gemacht. Dass Gemeinschaft im Moment stark macht und dass viele eine Sehnsucht haben nach dieser Gemeinschaft, die im Moment sehr auseinanderbricht. Das ist hier in diesem Musical für mich so eine Art Begleitmusik gewesen, wo ich dachte, richtig.
Solche Komplimente hört natürlich auch Lilith Dieringer gerne. Für die Hamburgerin waren es tolle 3 Wochen mit Auftritten vor Publikum, Segeln und Teamarbeit. Sie und die anderen sind in dieser Zeit gewachsen.
Ein Schiff als Bühne, was für eine schöne Idee. Für alle Beteiligten sicher ein Erlebnis, von dem sie noch lange zehren werden. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Polizei, Piraten oder Ritter. Solche und andere Playmobil-Figuren finden sich in vielen Kinderzimmern. Aber das, was momentan im Internationalen Maritimen Museum in der Hafen City zu sehen ist, das ist doch nochmal eine ganz andere Dimension. Mit insgesamt rund 25.000 Playmobil-Figuren und Bauteilen wird dort die Geschichte der Seefahrt erzählt. Mit der Playmobil-Ausstellung auf Deck 1 sollen vor allem auch Familien angesprochen werden. Und genau die Familien mit Kindern trifft man da jetzt in der Ferienzeit natürlich besonders häufig. Erstmal weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Bei all den vielen Figuren und kleinen Szenen, die in den Glasvitrinen aufgebaut sind. Vom alten Ägypten bis zum modernen Containerterminal können Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Seefahrt gehen.
Also ich finde es toll, weil es halt so sehr detailliert ist und viele schöne kleine so Lebensgeschichten erzählt werden.
Also wir sehen hier Haie. Piraten.
Der eine hängt im Mast, ne? Guck mal da. Genau, und der eine kämpft, glaube ich, mit dem Oktopus da hinten, ne?
Der Hamburger Playmobil-Künstler Oliver Schaffer hat die Dioramen aufwendig und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Jan-Malte Döring-Quaas ist der Kurator für Sonderausstellungen.
Das Internationale Maritime Museum betreibt ja Seefahrts- oder Schifffahrtsgeschichte als Menschheitsgeschichte. Wir begegnen das vom Menschen mit dem Meer, mit der Schifffahrt, als Geschichte der gesamten Menschheit. Und so sind wir einmal ganz weit zurückgegangen bis ins alte Ägypten und haben uns angeschaut, welche großen Geschichten gibt es denn in der Seefahrt, die man mit Playmobil umsetzen und ein bisschen bunter illustrieren kann.
Der Historiker bleibt vor der Glasvitrine stehen, die Szenen aus dem alten Ägypten zeigt.
Auf einer Seite ist ein Dorf dargestellt und auf der anderen Seite finden wir hier eine Sphinx, Pyramiden und einen ägyptischen Totentempel. Zum Beispiel fahren auf dem Nil schon die ersten Transportschiffe von den Steinbrüchen in Südägypten mit der Strömung den Nil hoch und liefern hier Obelisken und weiteres Baumaterial für die Tempel an.
Lange Texte gibt es nicht in der Ausstellung. Dafür Hörstationen, die gerade auch für Kinder gut verständlich sind. Mal geht es um einen mittelalterlichen Markt.
Die Sonne glitzert auf dem blauen Wasser und überall liegen große Schiffe aus fernen Ländern.
Oder um die Ankunft der Wikinger auf Grönland.
Plötzlich kommen Schiffe in die Bucht gefahren. Die prallen Segel erstrahlen im Sonnenschein. Auf dem ersten Schiff steht ein mächtiger Wikinger, Erik der Rote.
Sheila aus Frankfurt ist mit ihren Töchtern Enya und Juna hier.
Es gefällt uns sehr gut, insbesondere den Kindern, weil es Kindern auch erklärt wird.
Um die Ausstellung für Familien noch interessanter zu machen, gibt es an jeder Station Rätselfragen.
Was leuchtet in der Hand der Figur, die auf das offene Meer blickt?
Eine Fackel.
Sehr schön.
Die Eltern der Kinder haben früher selbst mit Playmobil gespielt.
Ja, haben wir. Ich habe tatsächlich drüben was erkannt, also die kleinen Bötchen, das hatte ich auch. Sehr schön.
Viele der Figuren, Schiffe oder Fahrzeuge sind original so, wie man sie bei Playmobil kaufen kann. Manches aber wurde für die Ausstellung auch speziell angefertigt, etwa die Hanse-Kogge.
Die hat Oliver Schaffer extra verändert, damit sie halt wirklich originalgetreu ist, weil die gibt es so von Playmobil nicht zu kaufen. Wir als Maritimes Museum sind natürlich auch ganz besonders, was die Schiffe angeht, dann dem historischen Detail dann auch verpflichtet. Das ist ursprünglicherweise das legendäre Piratenschiff oder eins der legendären Piratenschiffe. Bei den Hanse-Koggen ist ganz wichtig, dass der Mast sich in der Mitte des Schiffsrumpfs befindet. Und eine Hanse-Kogge hatte kein Steuerrad im modernen Sinne, sondern eine sogenannte Gangspil.
Einige Rätselfragen gibt es für die Familien noch zu lösen.
Wo liegt der Pirat, der nur noch aus Knochen besteht?
Da!
Seefahrtsgeschichte erzählt mit Playmobil. Claudia aus Kiel und ihrem Sohn Samuel hat die Ausstellung viel Spaß gemacht.
Dass das jetzt mit Playmobil aufgearbeitet wurde, ist natürlich noch ein bisschen cooler und auch ein bisschen interessanter, einfach dann auch für Kinder gestaltet. Ich finde das super.
Richtig gut. Also ich finde es toll, dass man das hier sehen kann. Playmobil ist halt, das spielen viele Kinder und das interessiert die dann halt auch mehr.
Die Sonderausstellung auf Deck 1 im Internationalen Maritimen Museum läuft noch bis zum 8. November. Während wir bei uns in Hamburg sommerliche Temperaturen haben, nehmen wir sie jetzt zumindest in Gedanken mit ins Eis. Denn vor genau 2 Wochen startete in Lorient an der französischen Atlantikküste die Tara Polar Station zu ihrer ersten Expedition zum Nordpol. Tara Polar Station, das ist eine Forschungseinrichtung, die in der Arktis mit dem Packeis treiben soll. 12 Länder, darunter Deutschland, Kanada, die USA, Spanien, die Schweiz und Japan, beteiligen sich an der Mission. Auch vom Alfred-Wegener-Institut aus Bremerhaven werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit an Bord sein. Mit 2 von ihnen hat sich Anja Grigoleit aus dem Hafenkonzertteam getroffen.
Noch sind Julia Regneri und Marcel Nikolaus in Bremerhaven. Denn zurzeit ist die Tara Polar Station noch ohne Forschungsteam auf dem Weg ins norwegische Kirkenes. Erst dort wird auch die Atmosphärenchemikerin Regneri vom AWI auf die Station gehen.
Die Tara Polar Station heißt zwar Station, aber in Wirklichkeit ist es ein Schiff. Das kann auch selbst durchs Wasser fahren. Es kann jedoch kein Eis brechen. Der Rumpf ist quasi so gebaut, dass wenn der Eisdruck von den Seiten zu groß wird, dass das Schiff auch vom Eis quasi hochgehoben wird oder werden kann.
Ein Forschungsschiff gebaut fürs Driften durchs Eis. Und das soll es auch die nächsten 20 Jahre aufgeteilt in 10 Abschnitten so machen. Von Nordnorwegen aus Richtung Nordpol und dann irgendwann im Meereis feststecken. Und das mit voller Absicht, wie Marcel Nikolaus erläutert.
Selbst heute in der Arktis ist es so, dass wir nicht im Winter mal eben dahin fahren können. Also wenn wir Daten aus dem Winter in der Arktis haben wollen, müssen wir uns einfrieren lassen, um dann eben im Winter vor Ort sein zu können. Wir können auch heute nicht, auch mit Polarstern, nicht im Februar zum Nordpol fahren. Deswegen ist dieses Konzept für Winterbeobachtung essentiell. Der zweite Punkt ist, nur so können wir wirklich dem Eis 1 Jahr lang zuschauen. Wenn wir viele kleine Expeditionen machen würden, würde man immer wieder andere Eisschollen haben oder man müsste zur gleichen Eisscholle zurückfahren, würde dazwischen die Zeiten halt verpassen.
In den kommenden 20 Jahren wird die Arktis, davon ist Nikolaus überzeugt, eine dramatische Veränderung durchmachen. Die Region erwärmt sich bereits heute 4-mal schneller als der Rest der Erde und das hat Auswirkungen auch auf uns in Europa. Mitte August wird zunächst ein 12-köpfiges Team aufs Schiff gehen, wobei, Wie ein Schiff sieht das Ding nun wirklich nicht aus.
Ja, also wenn man sich diese Tarapoto Station von außen anguckt, denkt man erstmal an irgendeine Rettungsinsel oder an ein UFO. Es ist halt so ein Oval, was auch nur 26 Meter lang ist und 16 Meter breit. Das könnten sie quasi quer im Polarstern reinstellen.
Aber alles, was man braucht, ist an Bord.
Dann hat es unten auf Wasserebene ein Deck, wo wirklich Labore sind und wo im vorderen Teil die ganzen Schlafkabinen und die Sanitärräume sind. In der Ebene darüber ist die Hauptlebensebene, möchte ich sagen. Da ist der Aufenthaltsraum, die Messe, wo gegessen wird, und auch die Küche. Und im Stockwerk darüber, das Ganze ist so eine Kuppel, die sozusagen auf das Ding oben drauf gesetzt ist, da ist auf der einen Seite die Brücke für die Navigation, auf der anderen Seite wissenschaftliche Beobachtungsräume, von denen man wirklich aus dem Fenster rausgucken kann, um draußen zu sehen, was passiert.
Und obendrauf eine Dachterrasse für die meteorologischen Geräte. Julia Regneri ist im ersten Abschnitt eine der 12.
Davon sind 6 Wissenschaftler und Ingenieure, die das wissenschaftliche Programm abhandeln werden. Und zusätzlich gibt es noch 5 Personen als Crew. Ein Kapitän, ein Offizier, ein Ingenieur, eine Köchin und eine Ärztin werden mit dabei sein. Und eine Person wird auch noch für Medien an Bord sein.
Und ein finnischer Hund, Örki. Örki wird während der Expedition draußen neben der Station leben und, so ist es der Plan, anschlagen, sobald er einen Eisbären wittert. Der Alltag an Bord ist streng geregelt. 6 Tage Arbeit mit Vormittags- und Nachmittagsschichten, 1 Tag in der Woche frei. Und wie es sich für eine richtige WG gehört, es gibt einen strengen Putzplan. Aber auch das wissenschaftliche Programm, das hat es in sich.
Genau, also man muss vor Ort ein Allrounder sein. Ich wurde jetzt in Geräte eingewiesen oder auch in Messmethoden, mit denen ich vorher noch nie gearbeitet habe. Also es gibt über 200 Messprotokolle, die 6 Personen quasi in diesem Zeitraum von immer 2 Wochen abarbeiten müssen.
Zum Start beteiligen sich 35 Forschungslabore aus 12 Ländern an dem Projekt, darunter aus Kanada, USA, Japan, Israel oder Skandinavien. Neben den Wissenschaftlern, die aus Bremerhaven bei dem Projekt dabei sind, stellt das Alfred-Wegener-Institut aber auch eines der wichtigsten Geräte, wie Julia Regneri erklärt.
Genau, also das Remotely Operated Vehicle, was wir an Bord haben, ist eins der größten Beiträge, den das AWI auch auf der Tarapoto Station hat. Mit dem Tauchroboter können quasi die Eigenschaften unterm Eis beobachtet werden. Das geht im Winter davon, wie das Eis zum Beispiel nach unten wächst und sich verändert. Also es gibt da ein Gerät am ROV, was quasi die Topographie des Eises messen kann. Das wird ein Großteil der Winteraufgaben sein für uns. Im Sommer hat das Gerät Sensoren dran, oder die hat es immer dran, aber die werden im Winter keine Rolle spielen, die quasi messen, wie viel Licht kommt denn durch das Eis durch und was macht dieses Licht quasi im Wasser an Veränderungen auch mit der Biomasse. Also sind verschiedene Geräte dran, die Parameter messen, wie viel Licht durchs Eis und wie viel Energie damit im Wasser ankommt.
Und was dieser Tauchroboter, das ROV, noch so alles kann, darüber erfahren wir gleich noch mehr.
Vor rund 130 Jahren hat es der Polarforscher Fridtjof Nansen mit der Fram getan. Vor 7 Jahren gab es die große Mosaik-Expedition und jetzt die Tarapoto Station, die in den kommenden 20 Jahren regelmäßig in die Arktis fahren wird. Sie alle haben bzw. wollen sich mit ihren Schiffen einfrieren lassen und so Veränderungen in der nördlichen Polarregion wissenschaftlich beobachten. Mitte August startet unter französischer Führung eine international besetzte Expedition mit dem Titel Tara Polaris 1 vom norwegischen Kirkenes aus Richtung Nordpol. Mit dabei eine Atmosphärenphysikerin und ein Meereisphysiker vom Alfred-Wegener-Institut. Anja Grigoleit hat sie bei den Vorbereitungen in Bremerhaven besucht.
Als erste von insgesamt 3 AWI-Wissenschaftlern geht Julia Regneri in Norwegen an Bord. Monatelang Dunkelheit und enge Gemeinschaft mit wenigen Menschen, das kennt sie schon. Denn die Atmosphärenchemikerin hat schon am anderen Ende der Welt auf der Antarktisstation Neumayer 3 eine Überwinterung mitgemacht.
Man hat mehr Auslauf, auch Auslauf mit weniger Risiko, weil in der Neumayer oder an der Neumayer-Station in der Antarktis kann man eben einfach vor die Tür gehen. In der Arktis ist es ja natürlich ein bisschen anders mit Eisbären, die quasi jederzeit auftauchen können, auch im Winter. Jetzt die Tarapoto Station hat nur ungefähr 400 Quadratmeter. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was die Neumayer Station an Fläche hat. Und auch die Zimmer und Kammern sind sehr viel geringer. Die Orte, an denen man sich aufhalten kann oder an denen man sich zurückziehen kann, sind sehr viel geringer.
Ihr Kollege Marcel Nikolaus wird erst auf dem zweiten Abschnitt im Frühjahr dabei sein, ist aber seit Jahren an den Vorbereitungen beteiligt.
Wir haben ein sehr, sehr interdisziplinäres Team. Wir sind in der Physik schon sehr breit aufgestellt, Atmosphäre als Ozean, von wirklich Mikroskala, was in der Pore des Meereises passiert, bis hin zu Kilometern. Wir haben ein ganz, ganz großes biologisches und ökologisches Programm. Das geht von Basisparametern wie Chlorophyll und was dann lebt, das Zählen von Organismen, bis hin zur Genetik, zur Mikrobiologie, zu den ganzen Omics, wie sie heißen, den ganzen genetischen Methoden. Wir haben in der Chemie diverse Spurenstoffformate. Wir haben in den Schadstoffen, das ist dann eine Mischung aus Chemie und Ökologie, in der Schadstoffforschung, einfach zu analysieren, was haben wir dort, wie verändert sich das, was wir als Mensch in die Arktis eintragen, auch über die Zeit.
Das wichtigste Gerät an Bord, der Tauchroboter namens N. Er wird vom AWI gestellt.
N ist so ein schwimmender Kubikmeter Elektronik, der von 8 Propellern angetrieben wird, unten gelb und oben schwarz. Und hat Sensoren, die Licht messen, die die Dicke des Eises messen, die den Salzgehalt des Ozeans messen, verschiedene Kameras. Und den lassen wir dann durch den Moonpool, das ist ein großes Loch, 2 Meter Durchmesser in der Mitte des Schiffs, ins Wasser und können von dort aus an einem Kabel, das Kabel gibt Strom und Daten für das Gerät, 300 Meter im Umfeld der Station tauchen und forschen und damit eben das Eis von unten vermessen.
Und dieser Kubikmeter Elektronik ist vollgestopft mit jeder Menge Sensorik, erklärt Marcel Nikolaus.
Sensoren zur Lichtmessung, zur Eisdeckenmessung, zur Messung der Wassereigenschaften und halt auch Kameras, also um visuell zu sehen. Wir haben Kameras, Fotokameras, die nach oben gucken, da können wir große Mosaike hinterbauen, wie das Eis aussieht. Eine HD-Zoom-Kamera, mit der man wirklich heranzoomen kann in Organismen, in Eisstrukturen. Und ansonsten so ein paar Sensoren noch, die uns helfen, wo ist denn das System an sich? Also wir brauchen ein Positionierungssystem unterm Wasser, weil wir ja kein GPS-Signal empfangen können.
Um die Wissenschaftler auf der Tara Polar Station bei ihrer Arbeit zu entlasten, kann der Tauchroboter auch direkt aus Bremerhaven gesteuert werden.
Wir brauchen natürlich vor Ort jemanden, der das Gerät ins Wasser setzt und der es betreut. Aber wenn es dann erstmal im Wasser ist und die Messungen starten, können wir die nächsten 4 bis 6 Stunden das Fahren am Joystick können wir hier übernehmen und die Leute vor Ort können in der Zeit Eiskerne ziehen oder Proben filtrieren.
Was Nikolaus und seine Kollegen allerdings nicht aus der Ferne können, reparieren.
Für meinen ROV habe ich üblicherweise einfach ein komplettes Zweitsystem dabei, weil das so komplex ist, was hier an Glasfasertechnik verbaut ist, kann ich vor Ort nicht fixen. Und da muss ich einfach hoffen, die halten. Und wenn sie nicht halten, habe ich ein Problem. Also wir hatten doppelt so viel Anmeldung an Cargo-Volumen, weil wir das, was wir mitnehmen können. Und dann zu entscheiden, welche Geräte können wir mitnehmen? Wofür können wir uns noch leisten, Ersatzteile mitzunehmen? Was ist so essentiell, dass wir sozusagen Zweites mitnehmen? Diese Diskussionen, die sind sehr langwierig. Und das ist gerade das große Puzzle, was dieser Tage gebaut wird. Wie passt das alles, was wir mitnehmen wollen, in das Schiff rein?
Statt großer Auftriebskörper für sensible Geräte sind jetzt ein paar aufblasbare Fender, wie man sie von Segelbooten kennt, an Bord. Statt hunderte von Flaggen an 3 Meter langen Bambusstangen, wie man sie zum Beispiel auf der Polarstern dabei hat, hatten hier nur 30 Stück Platz. Nur das Nötigste mitnehmen, viel arbeiten und 8 Monate lang nur dieselben 11 Gesichter. Die AWI-Wissenschaftlerin Julia Regneri freut sich trotzdem. Und das nicht nur auf neue Forschungserkenntnisse.
Auf die Polarnacht und den klaren Sternenhimmel in der Polarnacht. Ich kenne die Arktis sehr gut aus dem Sommer und die Arktis im Sommer ist oft verbunden mit sehr viel Nebel, mit schlechter Sicht. Ich war aber auch schon mit Mosaik in der Polarnacht vor Ort in der Arktis und das ist einfach was ganz Besonderes in der Polarnacht im Dunkeln, auch draußen, wenn es minus 30 Grad hat, in der klirrenden Kälte in den Sternenhimmel zu gucken und das Naturspektakel zu erleben.
Meereisphysiker Nikolaus, der Regneri im Frühjahr ablösen wird, freut sich vor allem auf die Lichtstimmung.
Das arktische Eis im Frühjahr, dann auch in den Sommer kommend, zu sehen, wie es sich am Ende schnell verändern wird, wie es anfängt zu schmilzen, diese Lichtstimmung, dieses Eisschmelzen, finde ich einfach tolle Prozesse, da freue ich mich einfach landschaftlich drauf.
Allerdings weiß Nikolaus auch noch gar nicht, wie der Austausch des Personals auf der Tara Polar Station genau vonstatten gehen wird.
Es gibt viele Pläne. Also aktuell ist die Hoffnung, dass wir so nah am Nordpol sind, dass wir vom Nordpol, wo es ein anderes Forschungscamp geben soll, von dort per Flugzeug zur Station hinfliegen können, dass wir in der Nähe eine ausreichend ebene Fläche haben, wo ein Flieger landen kann, dass wir Personal austauschen. Es kann allerdings gut sein, dass das so nicht funktioniert, dass wir selbst beitragen müssen, vor Ort eine Runway in irgendeiner Form zu bauen. Es kann sein, dass auch das nicht funktioniert, dass wir dann tatsächlich den Austausch so weit nach hinten verschieben müssen, bis man mit einem Schiff hinfahren kann. Da sind sehr, sehr viele Unbekannte. Wir haben viele Pläne und das ist für mich eine spannende Frage. Ich weiß heute noch nicht, wie wir denn kommen.
Was allerdings schon feststeht, Sie können die Expedition online verfolgen. Regelmäßige Berichte gibt es unter meereisportal.de. Außerdem findet man Julia Regneri vom Alfred-Wegener-Institut und ihren Kollegen Marcel Nikolaus auf Instagram unter 2imEis. Anja Grigoleit hat mit den beiden gesprochen und sicher auch nicht das letzte Mal fürs Hamburger Hafenkonzert über die Tara-Expedition berichtet. Vor kurzem haben wir das Theaterschiff Hamburg auf seiner Tour entlang der Elbe begleitet. Weil das Schiff ohnehin auf die Werft musste, hat sich die Crew mit ihrer schwimmenden Bühne vom Nikolaifleet aus auf den Weg gemacht und 2 Wochen lang an verschiedenen Orten gespielt. In Brunsbüttel, Beidenfleet und im Alten Land. Mittlerweile ist auch der Werftaufenthalt geschafft und das Theaterschiff liegt wieder wie gewohnt im Nikolaifleet. Und ich habe den Betreiber des schwimmenden Theaters, Heiko Schlesselmann, gefragt, was denn alles gemacht werden musste auf der Werft.
Ja, auf der Werft war dann in den 3 Wochen doch einiges los. Wir hatten ja auf dem letzten Trip zwischen York und der Werft einen kleinen Maschinenaussetzer. Und dabei kam heraus, dass das Seeventil, was unterhalb des Rumpfes sitzt, defekt war und das musste ausgewechselt werden. Und da das Ventil, was von 1956 war, nicht mehr gab, mussten wir ein neues Ventil mit neuen Zuleitungen und einem neuen Loch schweißen und so machen. Das hat dann ein paar mehr Kosten und ein paar Tage länger gedauert. Ansonsten hatten wir Glück mit dem Wetter. Die Malarbeiten konnten sehr schnell vorangehen. Wir haben den Schmutzwasser und den Frischwassertank neu imprägnieren können und ansonsten war es das zum Großteil einfach normaler TÜV. Also der Motor wurde nochmal geprüft, es wurde geprüft, ob die Brandmeldeanlage funktioniert und also Geschichten, die der Sicherheit dienen und dass das Schiff für die nächsten 5 bis 6 Jahre weiter zugelassen wird.
Am Liegeplatz am Nikolaifleet sind Heiko Schlesselmann und sein Team jetzt dabei, alles für die neue Spielzeit vorzubereiten.
Wir fangen Mitte August wieder an mit unserem Programm Hamburger werden in 90 Minuten einen Comedy-Crashkurs über Hamburg und sein Umland. Ein ganz lustiges Programm für HamburgerInnen oder auch Touristen. Und dann spielen wir unsere Desperate Boatwise, mit dem wir auch auf Tour waren. Ein 3-Personen-Frauen-Programm über eine Schifffahrt, die anders verläuft, als man sich das vorstellt. Sehr musikalisch, sehr tänzerisch. Auch ein tolles Programm. Das wird den August, die 10 Vorstellungen im August begleiten. Und dann kommt auch schon die Theaternacht, auf die wir uns wieder sehr freuen, dem Publikum unser Programm zu zeigen.
Das Theaterschiff Hamburg ist zurück am angestammten Liegeplatz. Dann alles Gute für die neue Spielzeit und allen Theaterbesucherinnen und Besuchern viel Spaß an Bord. 50 Jahre lang mit Haddack-Fähren über die Elbe schippern. Das zu schaffen, ist schon etwas ganz Besonderes. Kurt Richter, der hat das geschafft. Mit Leidenschaft und jetzt ein bisschen Abschiedsschmerz. Bevor er ganz offiziell in den Ruhestand geht, ist Kurt Richter jetzt nochmal extra fürs Hafenkonzert auf die Brücke eines Haddack-Schiffes gestiegen. Kerry Rügemar hat ihn auf seiner wirklich allerletzten Fahrt durch den Hamburger Hafen begleitet.
Mit festem Schritt betritt Kurt Richter den schaukeligen Anlegerponton der Haddack, wo schon die Fähre Hamburgensia auf uns wartet.
Weißt du, ob die schon gefahren ist?
Die ist gefahren, ja.
Routiniert, immer noch, fragt Kurt Richter eine Kollegin nach dem Schiff, das eine andere Kollegin vor einer halben Stunde hergefahren hat. Die Hamburgensia hat jetzt Pause, deshalb darf Kurt Richter jetzt noch einmal die Fähre über die Elbe bugsieren. Einfach so, als Abschiedsgeschenk der Haddack sozusagen.
Also wenn ich normalerweise morgens an Bord komme, dann muss ich das ganze Schiff kontrollieren, angefangen mit der Maschine, ob alles in Ordnung ist und mir das Schiff angucken, ob ich da auch mit losfahren kann.
Rente hin oder her. Kurt Richter, heute ohne Uniform, stattdessen in lässiger Jeans und einem blauen T-Shirt, redet immer noch in der Gegenwart. 50 Jahre Schiffsführer, das verlernt man nicht so schnell. Jetzt aber erstmal schnell an Bord und rauf auf die geräumige Brücke mit dem weichen Chefsessel. Vorher macht Kurt Richter noch die Tampen los und dann ein leichter Druck auf die beiden Joystick-artigen Hebel und wir legen ganz ruhig und lässig ab.
Ich fahre dann einfach mal. Das ist ja schön, die letzte Tour, schön spazieren fahren.
Er wirkt gefasst, aber man merkt doch, das hier, das ist ein Abschied, kein leichter.
Guck mal meine Arme an, ich habe eine Gänsehaut. Die ganze Zeit, wo ich jetzt zu Hause war, seit dem 8. Mai, ist es für mich wie Urlaub, verlängerter Urlaub. Überstunden abbummeln. Aber zwischendurch kommt dann immer mal der Gedanke, ich muss hier nicht mehr her. Das ist alles vorbei jetzt. kann ich hier nicht mehr weiterfahren. Und nun darf ich doch noch einmal. Es ist schon schön. Es hört auch gar nicht auf hier.
Sagt es und zeigt auf seine Arme mit der Gänsehaut und den Tätowierungen auf seinen Unterarmen.
Das habe ich mir im ersten Jahr machen lassen, als ich Azubi gewesen bin. Es gehörte irgendwie mit dazu, ein Schiff und Popeye.
In seiner Jugend, da hat Kurt Richter durch Zufall am 1.8.1976 seine Ausbildung bei der Haddock begonnen, mit 15 Jahren.
Ich bin auf St. Pauli geboren, wir sind hier überall rumgelaufen, wir haben uns alles angeguckt. Dann sind wir natürlich auch mit den Fähren früher immer mitgefahren, Landungsbrücken eingestiegen, nach Finkenwerder gefahren und da ins Freibad gegangen. Ich wollte an und für sich wie mein Bruder bei Blum und Voss arbeiten. Aber die Zeit damals war nicht so gut. Und dann haben wir in der Zeitung gelesen, dass die Haddock Auszubildende sucht zum Hafenschipper. Ich habe mich gemeldet. Und jetzt ist es 50 Jahre her.
Mittlerweile sind wir fast auf der Höhe vom Museumshafen Övelgönne angekommen. Die Sonne scheint. Gegenüber von Övelgönne haben ein paar dicke Containerschiffe festgemacht. Ab und zu schaukelt die Hamburgensie ein bisschen, aber das Wasser ist an diesem Tag ruhig. Echtes Kaiserwetter für eine Abschiedsfahrt, die Kurt Richter noch einmal richtig genießt. Und dann erzählt er, was er an diesem Job so geliebt hat.
Guck doch einfach mal, was wir hier machen. Wir fahren hier spazieren durch den Hamburger Hafen. Man braucht bloß rausgucken, man hat immer Abwechslung. Wenn ich hier in einer Stunde längs fahre, ist das Bild hier ganz anders. Der Hafen bleibt ja nicht stehen. Da ist so viel Bewegung drin. Nicht nur wir fahren, alles andere fährt ja an uns auch vorbei. Es ist einfach Frühling, Sommer, Herbst und Winter der beste Job, den es überhaupt gibt.
Auf dieser zur modernen Flotte gehörenden Haddock-Fähre manövrieren die Schiffsführer ganz alleine. Früher auf den alten Fähren wie der Kirchdorf, die noch als Oldtimer-Stahlkoloss fährt, da war das anders.
Wir sind eine feste Crew gewesen. Heute fahren wir ja auf unseren Schiffen alleine. Das hat schon mehr Spaß gemacht. Das war ein Ticken was anderes. Heute kann ich nur Selbstgespräche führen. Na, die alten Schiffe, da ist alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen behäbiger. Da muss ich an einem großen Rad drehen. Da dauert das ein bisschen länger, bis das Schiff steht. Die neuen Schiffe, so wie hier jetzt auf der Hamburgensie, ich habe zwei Pylonen in der Hand, ich brauche nur ein kleines bisschen drehen. Kann ich auch mit einer Hand machen. Das ist natürlich alles ein bisschen einfacher. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, bei schönem Wetter spazieren fahren, ein altes, eine Fähre, ein neues.
Fast die Hälfte seiner Zeit bei der Haddock hat Kurt Richter auch den Nachwuchs ausgebildet, mit genauso viel Leidenschaft wie für seinen Job. Längst sind wir wieder auf dem Rückweg und schon legen wir wieder am Haddock-Ponton an. Das ging schnell und jetzt ist es soweit. Kurt Richter geht ein wirklich letztes Mal als Schiffsführer von Bord.
Das war's. Ich kann schon wieder von meiner Gänsehaut sprechen, aber das ist ja nun mal halt so. Ne? Es ist vorbei. 50 Jahre sind rum. So einfach ist das dann.
Abschied nach 50 Jahren bei der Haddock. Kerry Rügemer hat mit Schiffsführer Kurt Richter eine letzte Runde durch den Hafen gedreht. Das war das Hamburger Hafenkonzert, diesmal mit dem Hafenreport und unterschiedlichen maritimen Themen. In der kommenden Woche geht es bei uns nochmal um den Buckelwal, der am 3. März dieses Jahres zuerst in der Ostsee vor Wismar gesichtet wurde. Das Tier strandet damals immer wieder und beschäftigt bis Mitte Mai die deutsche Öffentlichkeit. Mit einem Transportschiff wird der Wal schließlich in die Nordsee gebracht und später tot vor der dänischen Insel Anholt gefunden. Der Hype um Timmy, wie ihn viele nennen, oder auch Hope. Wir sprechen mit Wissenschaftlern und Medienexperten über die umstrittene Rettungsaktion, über Demonstrationen für den Wal und über den Umgang mit Wildtieren. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Wie immer zu hören, sonntagmorgens ab 6 und nochmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 und natürlich auch online in unserem Hafenkonzert-Podcast. Zu finden in der NDR Hamburg-App, bei ARD Sounds und unter ndr.de/hafenkonzert. Für heute tschüss und bis bald. Ich bin Petra Vollquarzen.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.